Es ist Zeit für Lösungen, es ist Zeit für 5 nach 12. Heute dreht sich alles um summende Stadtbewohner und natürlich nachhaltiges Engagement. Etwa 80% der weltweiten Nutzpflanzen sind auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Etwa 41% aller Insektenarten zeigen rückläufige Populationen und rund ein Drittel aller Arten ist vom Aussterben bedroht. Zwischen 2006 und 2015 ist allein die Anzahl der bekannten Bienenarten weltweit um 25% im Vergleich zu 1990 gesunken. 25%. Bei Wildbienenarten ist der Rückgang sogar noch stärker betroffen. Mein heutiger Gast will genau diesen Negativtrend ändern. Sie sind zu Recht zum Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Produkte 2025 im Transformationsfeld Natur ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Eine verdiente Auszeichnung für die Stadtbienen GmbH. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, lieber Johannes Weber. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Lieber Johannes, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich an dich persönlich. Ist ja noch gar nicht so lange her für diesen Nachhaltigkeitspreis. Ich glaube, da könnt ihr sehr stolz drauf sein. Wie begann denn eure Erfolgsgeschichte?
Ja, wie begann die Erfolgsgeschichte? Die begann 2012. Als ich in meiner Mietswohnung mir überlegt habe, quasi einen Garten aufzubauen, und dieser Garten, das sollte dann im Innenhof sein, und dann haben wir da angefangen, und irgendwie, als wir dann da angefangen haben, Tomaten zu pflanzen und uns damit zu beschäftigen, kam dann irgendwann die Idee der Bestäubung natürlich. Mhm. Dann habe ich eins und eins zusammengezählt. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, mein Opa hatte eine Imkerei, der hatte Bienen, ich hatte sehr früh schon Kontakt zu Bienen. Und so habe ich mir dann überlegt, naja, warum könnten wir nicht einfach hier auch Bienen haben? Und habe mich dann mit diesem Thema befasst und habe dann angefangen, mir eine eigene Behausung zu bauen und da dann ein Bienenvolk einzusetzen. Und so hatte die ganze Sache ihren Lauf genommen, sage ich mal.
Okay, und irgendwann hast du gesagt, das läuft so gut, wir machen das als Unternehmen und es
genau.
Soll noch mehr davon profitieren.
Ja, im Grunde genommen, genau. Ich habe dann wirklich eine eigene Behausung, so sage ich mal, nach meinen Bedürfnissen gestaltet und gebaut, weil ich einfach gesehen habe, dass es das, was auf dem Markt damals vorhanden war, mir jetzt nicht so passte. Auf Basis dessen quasi habe ich das dann einfach mal mit einem Freund zusammen ins Internet gestellt und habe einfach anderen Leuten davon erzählen. Ja. Es war eigentlich quasi am Anfang wirklich eine klassische DIY-Aktion. Also ich stelle Baupläne ins Internet, sage, hey Leute, so kann es funktionieren, so macht ihr das, so kann man Bienen halten, so bekommt ihr die Bienen und so weiter und so weiter. Und auf einmal habe ich gemerkt, so wow, die rennen mir ja die Türe. Also das ist ja Wahnsinn. Es gibt so viel Interesse, die Leute haben mich angeschrieben. Und dann entstand die Idee, okay, das sollte ich irgendwie auf größere, festere Beine stellen. Und dann habe ich mich damals bei einem Stipendium beworben, das hieß Social Impact Start. Mhm. Und da ging es speziell darum, Ideen, die ein soziales Problem lösen, die zu unterstützen. Und das war dann quasi, habe ich mich beworben, habe das bekommen. Und das war eine 8-monatige Begleitung quasi mit Beratung in Gründung, Rechtsform, Finanzierung etc. Und das war eigentlich für mich, sage ich mal, schon so der Start.
Okay. Sehr, sehr spannend. Also ich meine, man hört ja mal eine Diskussion, ist jetzt Berlin eine grüne Stadt? Also ich finde, sie ist eine grüne Stadt, aber sicher nicht die grünste Stadt. Dass es dann aber so eine Nachfrage gibt nach Bienen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, waren das dann alles Privatpersonen oder?
Ja, zu Anfang waren das eigentlich zumeist Privatpersonen. Privatpersonen, die, sage ich mal, einfach sich irgendwie auch mit diesem Thema befasst haben. Also das kann man jetzt auch natürlich im in der Retrospektive kann man das ganz gut nachsehen eigentlich. Ne? Also jetzt, wenn man diese Statistiken anschaut von Bienenvölker oder ImkerInnenzahlen Deutschland, dann sieht man einfach wirklich in diesem Bereich 2012, 2013, da waren quasi gerade so die Zahlen an ihrem Tiefpunkt angelangt. Und von da ab ging es dann eigentlich steil bergauf. Also es war einfach eine Bewegung damals. Es war der Urban Gardening, war ganz frisch zu diesem Zeitpunkt. Es kam der Film More Than Honey raus. Da ging es viel darum, über Honigbienen, die Probleme der Honigbienen. Also es war so wirklich, sage ich mal, so die Information war da und die Stimmung war da. Und das hat sehr viele Leute dazu gebracht, einfach auch selber überhaupt so auf die Idee zu kommen, okay, warum könnte ich das dann nicht auch machen?
Ja.
Und ich glaube, meine große Message damals war und ist sie natürlich immer noch, dass man nicht irgendwie der höchst professionell, also Imkerei war immer so ein Mysterium.
Ja.
Da sitzen irgendwelche Leute in so einem Raum und die machen da was und man hat da ganz schlecht Zugang und so. Und ja. Ich wollte es da rausholen. Ich wollte es irgendwie aus diesen staubigen Vereinsstuben, sage ich mal, rausholen. Ja. Hey, du kannst es auch machen. Es gibt eine Erklärung, da muss man einfach, wenn man das Ding lernt und wenn man einen Kurs macht und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann das jeder, auch du. Und ich glaube, das hat total viel Empowerment gebracht für Leute, die dann gedacht haben, hey, okay, warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich Thema, das finde ich total spannend und ich kann das auch machen.
Und es braucht ja nicht viel Platz, aber da kommen wir letztendlich gleich noch drauf. Und lustig, also meine Historie bei Honig ist zumindest auch mein Opa, mein Großvater, denn das war irgendwie, glaube ich, sein Hauptnahrungsmittel gefühlt, zumindest was aufs Brot kam. Kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Ja, so, jetzt lass uns mal sozusagen in hier und heute gehen. Ihr steht für Bienenvielfalt, für gesunde Ökosysteme. Also sozusagen, das ist, glaube ich, so ein Headline von euch auf der Seite. Was heißt das jetzt konkret? Also ich bin kein Bienenexperte, auch wenn mein Opa viel Honig gegessen hat.
Ja, also wir sind halt einfach der Überzeugung, dass Bienen sind für uns Treiber der Biodiversität. Und die Bienenvielfalt zu erhalten im Sinne der quasi, du hast es jetzt ja schon einleitend auch ganz gut erklärt, ne? Also die Zahlen, mit denen wir zu kämpfen haben, ist halt nun mal ein Diversitätsschwund und der vor allem halt auch in der Vielfalt der Bienen stattfindet. Und dieser Diversitätsschwund, den merken wir dann einfach natürlich einmal auf der Pflanzenseite, ja, und auch auf der Bienenseite natürlich sowieso, weil das ist einfach, sage ich mal, ein System. Ja, wir brauchen die Bestäubung, um quasi auch eine Diversität quasi in der Natur aufrechtzuerhalten. Und das quasi wiederum dazu führt, dass wir gesunde Ökosysteme haben, stabile Ökosysteme, die uns natürlich wiederum mit dem beliefern, was wir für unser tägliches Leben brauchen, die unser Rückgrat darstellen. Und dafür ist es für uns essentiell, quasi die Bienenvielfalt zu unterstützen.
Okay. Jetzt, also ist jetzt nicht sozusagen nicht falsch verstehen, aber ich sag mal, in der Stadt haben wir ja mehr Beton, ne? Also ja. Warum Stadtbienen? Also sozusagen, ne? Also so ja, viel Grün. Wir haben gerade gesagt, es gibt Grün in Berlin, aber es gibt grünere Städte, es gibt weniger grüne Städte, aber es ist hauptsächlich Beton, den ich sehe. Der braucht die natürlich nicht, diese Vielfalt, die brauchen wir ja eher außerhalb der Stadt, oder?
Ja, da hast du auch vollkommen recht. Ne? Außerhalb der Stadt wäre es auf jeden Fall vonnöten, dass wir perspektivisch es schaffen, die Landwirtschaft so zu gestalten, dass sie wieder mehr Vielfalt bietet. Weil aktuell ist es immer noch so, und das war auch quasi damals, als ich angefangen habe, vor jetzt fast über 10 Jahren, war quasi auch schon damals der große Fakt, dass Wildbienen, Honigbienen, Insekten in der Stadt einen Rückzugsraum finden. Also der eigentlich ein Absurdum. Ne? Du denkst erstmal so, okay, Stadt, total irgendwie nur von Menschen gemacht, irgendwie viel Beton, wie du schon sagst. Ne? Und auf einmal sollen jetzt diese Bienen sollen es jetzt hier schöner haben als auf dem Land. Also warum das? Aber das liegt halt einfach grundlegend daran, dass halt einfach das Land, so wie wir es geformt haben und die industrielle Landwirtschaft, wie wir sie quasi in den letzten Jahrzehnten geformt haben, einfach basierend auf Monokultur und Pestizide ist. Ne? Also das ist einfach quasi ein gewisses System, was wir fahren, was für uns sehr effizient läuft, bisher noch, toi toi. aber quasi, es hat halt nun mal den großen Nachteil, dass wir quasi durch Monokultur und Pestizidbelastung die Ländereien, die wir quasi außerhalb finden, auf ein diverses Minimum reduzieren. Und da wiederum Städte richtige Hotspots auf einmal werden, ne? Weil genau hier quasi nicht diese Monokultur in dem Sinne stattfindet, weil wir natürlich jetzt nicht diese Landwirtschaft hier haben, und quasi durch die diverse Ansiedlung von Parks, Gärten, Balkon etc. quasi eine höhere Diversität herrscht. Und das wiederum sehr zum Vorteil für die Wildbienen auch. Es gibt in Berlin extrem spannende Untersuchungen von Wildbienenarten, die es quasi, ja, die, wo man quasi an einer Stelle extrem viel Wildbienenarten findet, dass man erstmal so auf dem Land gar nicht quasi möglich machen kann. Also das ist wirklich verrückt, ja.
Also es ist wirklich verrückt. Ich wusste es nicht. Also, steht auch nicht bei euch auf der Internetseite, soweit ich mich erinnere.
Sollten wir mal besser highlighten.
Oder ich habe es nicht gefunden, aber das war mir nicht bewusst. Aber wenn du es so sagst, ist es irgendwie schlüssig. Ne? So, ich meine, die Pflanzen auf dem Balkon sprechen wir nicht auf den Balkonen oder in den Vorgärten. Genau. Also da macht jeder, was er so denkt, was er cool findet.
Das Ding ist halt nur, dass wir halt aktuell an einem Punkt sind natürlich. Ne? Also Berlin verliert halt faktisch Grün. Ne? Das sehen wir alle und das sehen wir alle, wenn wir in der Stadt unterwegs sind. Und das ist natürlich nicht nur für Berlin so, das ist natürlich auch für andere Städte so. Klar, für uns macht quasi das Zusammenleben, das Konzept des Verdichtung quasi, öffentliche Verkehrsmittel, Menschen müssen enger, ne? Das macht natürlich logistisch alles irgendwo Sinn. Was wir halt nur zum Problem haben, ist, auf der einen Seite füllen wir halt Lücken, wir versiegeln vor allem Flächen, was natürlich der absolute Killer ist, aber wir konzentrieren uns dann nicht auf die Flächen, die wir noch haben, dass die qualitativ quasi eine gewisse Steigerung quasi sehen oder dass wir da eine gewisse Steigerung annehmen oder beziehungsweise die Flächen, die wir quasi versiegeln, dass wir da quasi nicht darauf achten, ja okay, dann müssen wir quasi hier in dem Fall halt die Fläche auf dem Dach quasi wiederherstellen als Grünfläche, quasi wenn wir sie schon unten wegnehmen. Mhm. Also ich meine, bei mir ist immer das schöne Beispiel zwischen Treptower Park und Ostkreuz quasi in Berlin. Da war es ein Streifen, der war eigentlich für mich immer das Wildbienen
Paradies wahrscheinlich.
Paradies, wirklich. Mhm. Es war eine Brachfläche, sehr lange, sandige Böden, also wirklich die perfekte Struktur. Und jetzt ist das Ding einfach versiegelt und dicht. Ne? Da ist natürlich nicht mehr so viel los. Und es wurde halt irgendwie, weil zumindest die Grünflächen, die noch übrig geblieben sind, da gibt es dann schon viele Tendenzen auch immer noch, dass es halt einfach so der 2 cm Sportrasen ist. Mhm. Anstatt halt dann zu sagen, okay, dann müssen wir die zumindest wirklich auch sehr attraktiv gestalten.
Ja, sehr interessante Sichtweise. Siehst du, sozusagen so wird man auch an der Ecke sensibilisiert. Ist ja auch Sinn und Zweck des Podcasts. Und ich hatte ja erst vor kurzem Daniel Jahn Görl zur Expo 2035 drin. Vielleicht wäre das ja ein gutes Projekt, genau auch eins dieser Themen sehr bewusst nach vorn zu treiben. Ob es dann die Expo wird oder nicht, aber zumindest die Stadt so im Positiven zu verändern oder die auch da negativen Trends zu ändern. So, eure Mission als Unternehmen, also Bienen haben wir schon gehört sozusagen, aber ich glaube, es ist ja sozusagen ein komplettes Thema um die Bienen. Also es ist ja deutlich mehr. Und was ist eure konkrete Mission? Gibt es die?
Ja. Ja, also unsere Mission ist quasi, dass wir jetzt, sage ich mal, mit der Vision Bienenvielfalt für gesunde Ökosysteme versuchen wir quasi innerhalb unserer Projekte, vor allem halt mit unserem Bildungsauftrag, Menschen quasi für das Thema zu sensibilisieren. Also am Ende, sage ich mal, es gibt ja bei uns unterschiedliche Projektbereiche. Ja. Es gibt quasi den Unternehmensbereich, es gibt den Bereich, wo wir in Schulen Kindergärten gehen, es gibt diesen Privatbereich, wo wir private Imkerkurse anbieten. Und wenn man so ein bisschen hinter die Projekte schaut, geht es immer ganz viel darum, quasi Menschen an die Bienen ranzuholen, Menschen auf die Flächen zu holen vor allem, denen zu zeigen, okay, was wächst hier, was passiert hier, was machen die Bienen, warum machen die das und denen quasi Stück für Stück irgendwie für das Thema zu sensibilisieren und zu verstehen geben, okay, das ist schützenswert und wie kann ich meine eigenen Handlungen quasi dementsprechend anpassen, um hier quasi ja, einfach der Sache irgendwo gut zu tun und mehr Vielfalt zu fördern immer am Ende.
Okay, jetzt hatte ich ja am Anfang, hast du selber gerade gesagt, so ein paar dramatische Zahlen in den Raum gestellt. Also bei Nachhaltigkeit schreckt das immer alle ab gleich, ne, und sagt so, boah, will ich gar nicht mehr hören an der Ecke. Aber da kommen wir nicht umhin, das Thema zu beziffern. Gibt es so Punkte, sozusagen, die du daraus nochmal highlighten würdest oder ergänzen würdest, wo du sagst, ja, also das war auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen aktiv werden, ich möchte aktiv werden?
Ja, klar, also es ist quasi, also wie du schon eingangs meintest, es gibt halt, sage ich mal, so ein bisschen diese großen Kennzahlen, sei es irgendwie, 80% der Nutz- und Wildpflanzen sind abhängig von der Bestäubung von Insekten. Dann bei den Wildbienen, es gibt über 560 Wildbienenarten in Deutschland, 50% davon sind gefährdet. Wir haben jetzt quasi, wenn man das jetzt so ein bisschen umreißen möchte, es gibt ja immer so ein bisschen diese Bestäubungsleistung, wenn man die wirtschaftlich irgendwie ausdrücken möchte, ja. Landet man dann irgendwie bei 3 Milliarden Euro pro Jahr, die quasi an Bestäubungsleistung quasi einfach uns bereitgestellt wird. Das ist ja quasi eine Dienstleistung und so haben wir das ja ganz öfters und das ist ja auch jetzt im Bankenkontext immer auch spannender. Es ist ja faktisch eine Dienstleistung, die uns die Natur gibt, aber keine Rechnung dafür zahlt. Stellt, Entschuldigung. Rechnung dafür
stellt. Und wir bezahlen sie ehrlicherweise auch nicht.
Genau, wir bezahlen sie aus. Genau. Ja, also wir können einfach den Nutzen haben und sehen das auch noch als, das ist ja auch noch Status quo. Ne? Es ist ja auch noch so, dass es zeitweise natürlich an vielen Orten nicht mehr in dem Maße funktioniert, aber es ist immer noch so, dass es ausreichend funktioniert, dass wir noch immer nicht so in die Ecke gedrängt wurden, dass wir uns ausreichend bewegt haben. Aber die Situation wird irgendwann faktisch kommen. Und was ich halt spannend finde und was man halt auch Menschen ganz toll zeigen kann an so einem Bienenvolk, ist, dass die Honigbienen, die sind ja faktisch von der menschlichen Betreuung abhängig. Mhm. Also gibt es keine Menschen, die sich um Honigbienen kümmern, werden quasi Honigbienen faktisch oder größtenteils Honigbienenvölker in Deutschland, 95% würden quasi sterben. Weil es faktisch eine direkte Abhängigkeit gibt, die halt zumeist quasi darauf fußt, dass der Mensch quasi gewisse Behandlungen machen muss gegen einen gewissen Parasiten, der durch einen Globalisierungseffekt nach Deutschland gekommen ist, um quasi da dieses Bienenvolk zu halten. So, also man hat quasi schon so eine Situation, sage ich mal, dass die Bienen, sage ich mal, von einem abhängig sind und dass man selber aber auch wiederum abhängig ist von der Bestäubung von diesen Bienen. Also es ist so eine gegenseitige Abhängigkeit, die da entsteht quasi. Ja? Und dieser Situation sich bewusst zu machen und dann zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Ne? Übernehme ich jetzt die Verantwortung? Übernehme ich die Verantwortung als Mensch zu sagen, okay, um quasi meine eigene Existenz zu erhalten, brauche ich faktisch, und das weiß ich, die Bestäubung von wildlebenden Insekten beziehungsweise Honigbienen. Um das bereitzustellen, muss ich jetzt quasi innerhalb dieser Verantwortung mich auch um das Bienenvolk kümmern. Weil, und so wird es ja immer, das Bienenvolk ist eigentlich für mich so ein Beispiel, wie sehr wahrscheinlich es immer mehr auch quasi in Zukunft immer mehr aussehen wird, weil es wird immer mehr quasi Situationen geben, wo der Mensch Verantwortung übernehmen muss für gewisse Dienstleistungen, die wir vielleicht vor 100 Jahren einfach noch nehmen konnten, weil sie da waren. Ja. Und vor 100 Jahren sind die Menschen einfach in den Wald gegangen und da haben die ein Honigbienenvolk gesehen und haben die den Honig rausgenommen. Ja. Und klar, die konnten einfach quasi von der Natur quasi leben und die Natur hatte ausreichend Dienstleistung zur Verfügung. Aber inzwischen müssen wir immer mehr Verantwortung übernehmen, damit diese Dienstleistungen überhaupt quasi auf dem Niveau bleiben. Ja. Ansonsten, ja.
Spannender Punkt und dann sind wir schnell wieder bei dem Punkt, wo wir sagen, naja, und wir stellen, dass wir die Natur ausbeuten, eigentlich gar keine Rechnung, die Natur sowieso nicht, aber wir selber bemessen es ja gar nicht, ne, wie jeder damit umgeht und wir wissen, dass viele davon profitieren, will ich jetzt nicht aufmachen, aber ich glaube, das ist nochmal eine gute Sichtweise oder eine andere Sichtweise auf das Thema, finde ich sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Lass uns zu eurem Nachhaltigkeitspreis kommen, da ging es um den Bereich Produkte. Jetzt Frage, ja, bietet ja Diverses an, also ich weiß es ehrlicherweise wirklich nicht. Welches Produkt ist denn da sozusagen ausgezeichnet worden? Also die gesamte Dienstleistung, die ihr zur Verfügung stellt? Oder gab es ein einzelnes Produkt aus eurem Shop?
Ja, ich glaube, das war wirklich das Gesamtmodell. Ja. Also jetzt ehrlicherweise haben wir uns auch so ein bisschen so, okay, ja, welches Produkt ist es denn jetzt genau?
Okay, dann
bin wir ich haben uns ruhig. Eigentlich genau dieselbe Frage gestellt. aber am Ende war es halt wirklich, sage ich mal, die Herangehensweise, sage ich mal, unser ganzheitlicher Ansatz, also so wie wir das immer bezeichnen, wir haben quasi einen ganzheitlichen Ansatz für uns gefunden, diesem Problem entgegenzuwirken. Und dieser ganzheitliche Ansatz im Sinne von, dass wir mit Unternehmen arbeiten, dass wir mit Schulen arbeiten, also jetzt gerade speziell halt Kinder, Jugendliche, dass wir an Privatpersonen gehen quasi und das Ding einfach ganzheitlich ansehen, weil wir halt sagen, okay, wenn wir nur quasi auf eine Sache uns da fokussieren, dann kriegen wir quasi nicht das abgebildet quasi, was wir benötigen oder das abgedeckt, besser gesagt, was wir benötigen, um wirklich auch näher Richtung quasi unseres gesetzten Zieles zu kommen.
Okay, sehr spannend. Ja, wir hatten so eine Wette vorher, sozusagen. Wir waren nämlich bei eurer Bienenbox sozusagen, dass die vielleicht da insbesondere ausgezeichnet wurde, aber es ist irgendwie naheliegend, dass es das 360-Grad-Konzept ist, glaube ich, weil ihr bietet ja deutlich mehr an. So, jetzt kommen wir sozusagen, jetzt werden ja viele sagen, ja, okay, Bienenbox oder Bienen. Ich hätte gern die Idee, du hast gesagt, es machen ja auch viele Privatpersonen. Nicht jeder hat ja in Berlin einen Garten und auch nicht in München oder in Hamburg oder wo auch immer, sondern hat vielleicht eine Mietwohnung, hat einen Balkon. Also kann der das machen? Also geht das? Oder haben wir jetzt schon zu viele Bienen? Wenn du sagst, der Trend war sehr positiv, haben wir schon zu viele in manchen Cities, dann müssen wir jetzt einen anderen Plan haben. Dann müssen wir eher die Stadtrand ansprechen mit der Botschaft. Aber
also ich glaube, es ist am Ende, glaube ich, wir hatten wirklich eine gute Entwicklung in den letzten Jahren und ich finde das total toll, dass sich wirklich viele Menschen mit dem Thema beschäftigt haben. Ich glaube, ich würde auch immer noch jetzt nicht sagen, dass es okay, boah, nee, mach das auf jeden Fall nicht oder nein, keine Bienen halten. Ich glaube, inzwischen sind wir schon eher auf diesem Niveau angekommen, dass wir sagen, okay, es geht jetzt nicht ausschließlich um Quantität, sondern es geht vor allem auch um Qualität quasi. Es geht vor allem darum, genau, wie werden die Bienen gehalten? Und das ist uns halt besonders wichtig. Und wenn sich quasi jemand mit diesem Thema beschäftigen möchte, dann ist das super und ist das toll. Und dann findet er bei uns die perfekte Anlaufstelle, um es quasi in dem Sinne qualitativ hochwertig zu machen und ökologisch sinnvoll zu machen. Ja. Weil es gibt halt unterschiedliche Wege quasi in der Imkerei und es gibt halt für uns quasi den Weg, den wir unterstützen, der für uns halt perspektivisch auch quasi das Ziel hat, dass quasi die Honigbienen nicht quasi ausschließlich in ihrer aktuellen Situation bleiben, in der sie sind, nämlich quasi als Nutztier ausschließlich abhängig von der menschlichen Betreuung zu leben, sondern perspektivisch auch wieder mehr quasi Resilienz so gefördert wird, dass die Honigbienen auch wieder selber überlebensfähig werden.
Ja, fördert ja wahrscheinlich auch die Vielfalt. Und du hattest ja im Vorgespräch sehr spannend berichtet, wo der Unterschied ist. Mir war der nicht bekannt. Also wiederhole das gern für die Hörerinnen. Ich bin mir sicher, viele wissen das auch nicht, wo da der Unterschied liegt.
Genau, also bei uns ist eigentlich der große Unterschied liegt jetzt, wenn wir jetzt quasi Richtung Honigbienen schauen. Man muss immer so ein bisschen gucken irgendwie. Manchmal ist das dann ein bisschen schwierig, glaube ich, für Leute, die dann erstmal in das Thema einsteigen. Manchmal redet man von Bienen und auf einmal kommt man dann wieder auf Honigbienen und Wildbienen. Also Bienen ist, sage ich mal, der Überbegriff. Wenn ich Bienen sage, meine ich quasi alle und wenn ich dann quasi spezifisch zu den Einzelnen sage, dann nutze ich halt entweder Honigbienen oder Wildbienen. Jetzt, wenn es jetzt um Honigbienen geht, dann heißt das quasi, also machen wir quasi eine ökologische Honigbienenhaltung nach Stadtbienen. Wir nennen die sogar inzwischen ökologisch regenerativ, weil wir quasi zum Unterschied quasi der konventionellen beziehungsweise eigentlich der zumeist Imker die Bienen auf ihrem eigenen Honig überwintern lassen. Mhm. Also das heißt, die herkömmliche Herangehensweise ist nun mal die, dass der Honig im Juli geerntet wird und dann quasi vor dem Winter Zucker dem Bienenvolk gegeben wird, in derselben Menge wie Honig rausgenommen wurde. Und dann können sich die Bienen von diesem Zucker ernähren im Winter. Das hat natürlich einige Nachteile für das Bienenvolk, weil natürlich Zucker, also ich glaube, man kann das auch erstmal so rein intuitiv auch mal angehen. Okay, wir wollen den Zucker nicht, machen den Zucker da rein und nehmen dann den Honig. Okay, natürlich Honig hat natürlich sehr viele Inhaltsstoffe, Aminosäuren etc. etc. Also etwas, was natürlich das Bienenvolk sich erarbeitet hat, um selber gut über den Winter zu kommen. So, wenn wir quasi unsere Bienen auf ihrem eigenen Honig überwintern lassen, dann können wir nur den Überschuss ernten. Das heißt, wir haben tendenziell um einiges geringere Ernte, aber das steht halt auch bei uns gar nicht, sage ich mal, im Fokus. Wir arbeiten eigentlich mit den Projekten, mit denen wir arbeiten oder mit den Menschen, mit denen wir quasi, die bei uns das lernen möchten, die Bienen zu halten, machen wir eigentlich immer so, also mit dieser Bienenbox, mit unserem Konzept, das ist nicht dafür geeignet, honigfokussiert zu arbeiten, sondern das ist wirklich ein Konzept, wo es primär quasi darum geht, mit den Bienen selber zu arbeiten und zu gucken, okay, was brauchen die, wie können die da, und wenn da am Ende was dabei übrig bleiben. Und wenn das in einem Jahr 2 Kilo sind oder im anderen Jahr sogar 10 Kilo, dann freut man sich und dann ist das was Schönes und dann hat man was Tolles. Aber es ist quasi nicht das primäre Ziel. Und das paart sich dann nochmal mit so anderen Geschichten irgendwie, wo wir sagen, okay, die Bienen können bei uns ihre eigenen Waben bauen zum Beispiel und da werden nicht gewisse künstliche Wachsplatten eingesetzt, beziehungsweise, dass die Bienen sich auch natürlich vermehren können, also dass wir mit dem Schwarmtrieb arbeiten. Es gibt so quasi das Schwärmen, das ist bei den Bienen die Fortpflanzung quasi da gibt es in der konventionellen Imkerei die Handhabe, dass das unterdrückt wird, dieser Trieb, und wir arbeiten mit ihm. Ne? Also wir wollen quasi das auch, sag ich mal, das, jetzt sind wir bei diesem Thema Resilienz. Wir züchten quasi nicht in dem Sinne, sondern bei uns können quasi die Königinnen können sich mit unterschiedlichen Drohnen paaren, quasi, die halt nun mal vor Ort sind. Und dadurch ist bei uns halt natürlich eine viel höhere Diversität im Genpool drin, was auf der einen Seite natürlich irgendwie Optimierungen im Sinne von Honigertrag etc. irgendwie nicht so dann, sage ich mal, optimiert, aber dafür habe ich natürlich ganz andere Effekte wiederum, dass das Volk, tendenziell sind die Völker auch kleiner, aber sie sind halt nun mal stabiler, resilienter, ja, weil sie halt sich aus einem ganz anderen Genpool schöpfen können und unter einer ganz, ganz anderen Diversität leben.
Ja, also wäre jetzt mir auch mein Gedanke gewesen, höhere Resilienz gegen Krankheiten, ne? Genau. Und wenn wir am Ende irgendwie nur noch eine Sorte haben oder eine Art, so muss man es ja sagen, eine Art von Bienen,
und dann
haben wir ja Krankheit, was ist dann übrig? Ne?
Ja, und das ist ja irgendwie, da gibt es ja sehr viele Parallelen dann in die Landwirtschaft. Ne? Ja. Also das ist ja, sage ich mal, unsere alltägliche Herangehensweise. Ne? Sei es mit Kühen, sei es mit Schweine. Es ist, wir haben quasi ganz bestimmte Zuchtlinien, die halt quasi unter ganz bestimmten Bedingungen natürlich laufen. Ja. Aber wenn wir quasi die einfach in die Natur setzen würden, dann würde das nicht funktionieren. Ne? Die wären selber nicht überlebensfähig.
Ja. Also falls jemand denkt, Bienen ist langweilig, also man merkt ja jetzt alleine schon nach den wenigen Minuten, dass es definitiv nicht so ist an der Ecke und ein sehr, sehr spannendes Thema ist. So, jetzt müssen wir ja in Bildern sprechen, wir sind ja im Podcast, also sozusagen jetzt sagt da einer, ich würde das gerne machen, bin neugierig, kann natürlich gleich auf die Internetseite gehen von euch, aber so ein ganzer Bienenstock, so groß mein Balkon gar nicht, da sind 50% belegt, dann muss jetzt immer einer von der Familie drin bleiben, wenn wir draußen sitzen. Was ist der Unterschied zur Bienenbox? Also
genau, also die Bienenbox ist quasi dafür gemacht, quasi genau für diesen Fall. Ich kann sie nicht nur in den Garten stellen, sondern optional auch an den Balkon hängen. Das ist natürlich schon, sage ich mal, auch ein bisschen die sportliche Variante. Funktioniert, sie hängt ja außen am Balkon, also sie nimmt auf dem Balkon keinen Platz weg.
Ja.
Und quasi genau, so habe ich quasi über bestimmt 8 Jahre in Berlin Bienen gehalten, mit der Bienenbox an meinem Balkon. Und das funktioniert. Das funktioniert ohne Probleme.
Ja. Ja,
jetzt für EinsteigerInnen ist es natürlich dann zeitweise schon gewöhnungsbedürftig, wenn man dann die Behausung aufmacht und wenn man dann auf einmal so am Balkon irgendwie die Bienen hat.
Ja.
Aber ja, also macht definitiv Riesenspaß. Ne?
Bleibt da Honig übrig? Ist da Überschusshonig? Auch bei so einer kleinen Box? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Diese Box quasi an sich... also die ist ja, ne, die hat eigentlich eine Größe, die einfach eigentlich, ist das vom Volumen her, ist das eine ganz normale Bienenbehausung.
Ach so. Okay.
Die ist ja 1 Meter lang, 40 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter tief. Das ist schon gar nicht so klein. Das ist
gar nicht so klein.
Ja. Das hängt dann schon auch richtig so am Balkon da dran, beziehungsweise steht halt dann, also bei den meisten muss man ja wirklich jetzt sagen, die Bienenboxen, die eingesetzt werden, da kommen vielleicht... 90%, die kommen in den Garten und die kommen aufs Dach oder sonst wo.
Ja.
Und 10% davon hängen dann am Ende wirklich am Balkon. Das ist jetzt eher der kleinere Anteil. Das ist möglich und das ist auch eine schöne Sache. Aber es ist jetzt nicht das, was am Ende, sage ich mal, die Leute sehr viel nutzen.
Okay.
Und genau, aber die ist dafür wirklich speziell konzipiert, flexibel zu arbeiten, also heißt an unterschiedlichen Orten, Garten, Dach, Balkon. Mhm. Die hat den ökologischen Anspruch, dass sie halt quasi alles so vorgefertigt hat, dass die Bienen ihre eigenen Waben bauen können, dass das ein ganzer Brutraum ist etc. Und quasi die hat halt den Anspruch halt, sag ich mal, für EinsteigerInnen optimiert zu sein. Also das sind kleines Rähmchenmaß zum Beispiel, das sind so technische Feinheiten, die es nun mal EinsteigerInnen einfach macht, einfach da, sag ich mal, in die Imkerei reinzukommen.
Sehr cool. Jetzt will nicht jeder Imker werden, also, oder Imkerin, vermute ich mal ganz stark, aber trotzdem kann er sagen, mich interessiert das, wir wollen das, und du hast ja gesagt, ihr macht verschiedene Projekte mit Unternehmen, mit Kindern, mit Familien. Willst du uns da so ein bisschen mit abholen? Fang gern mit deinem Lieblingsprojekt an, keine Ahnung. Ich habe zwar eine Ahnung, was das ist, aber ich weiß es nicht, ne? Also das war jetzt nicht markiert in der Ecke. Also was kann man sozusagen von euch noch mitnehmen, lernen? Du hast ja gesagt, Bildung ist auch ein wichtiges Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also Bildung ist eigentlich sogar das Kernthema, und es gibt quasi auf der einen Seite, klar, Bildung, Privatleute, die quasi Interesse haben, einmal natürlich sowieso, wie wir jetzt angesprochen haben, ökologisch Bienen zu halten, beziehungsweise einfach nur tief in das Thema einzusteigen. Da kann man bei uns Kurse machen, die werden im ganzen deutschsprachigen Raum in allen Städten angeboten. Es gibt quasi Schnupperkurse, wo man einfach auch mal schnuppern kann. Also heißt jetzt nicht, dass ich sofort irgendwie den Plan irgendwie fassen muss, da irgendwie der nächste große Imker oder die Imkerin zu werden. Und vor allem ist halt in den Schnupperkursen geht es jetzt natürlich auch nicht quasi ausschließlich um Honigbienen, sondern vielmehr natürlich auch um Wildbienen. Ne? Und das Thema Wildbienen, welche Wildbienen gibt es, was machen sie, wie kann ich sie unterstützen, was bringen diese Nisthilfen quasi, die man ja auch so kennt, diese Wildbienen-Nisthilfen, für wie viele Wildbienenarten sind die überhaupt nützlich, wie müssen die dann gemacht werden, wie müssen sie sein, was muss ich beim Kauf darauf achten, etc. etc. Ja. Also wirklich dieses ganze Informationspaket quasi, oder wo finde ich diese Wildbienen, wie müssen die Flächen dafür gestaltet sein, wie kann ich meinen Balkon gestalten, also dieses ganze Sammelsurium gibt es quasi in diesem Schnupperkurs, der jetzt nicht quasi ausschließlich auch die Honigbienen abdecken soll. Ne?
Ja, guter Punkt, weil ich habe so ein Insektenhotel, da will keiner einziehen, ich weiß nicht, ob die Preise zu hoch sind oder die ich nehme, aber zumindest passiert da nichts, ne? Also das scheint irgendwie, entweder ist es, ich habe es ja so fertig gekauft, gebe ich zu, aber es scheint am falschen Standort zu stehen.
Ja, genau, es ist der Standort, aber es ist auch oft wirklich, wie die gemacht sind. Ja, es gibt halt nun mal, da gibt es halt auch verschiedene, und es gibt halt nun mal die so gebaut sind, dass sie für Wildbienen am Ende wirklich gar nicht so attraktiv sind.
Ja.
Also schlussendlich muss man sowieso sagen, dass in Anführungszeichen nur, das sind natürlich auch schon eine gewisse Menge, aber so 30-40% aller Wildbienenarten nisten überhaupt in Röhrchen.
Ja.
Dazu haben die Röhrchen, also oft sind es ja Röhrchen.
Genau. Ne?
Dazu haben Röhrchen natürlich auch nochmal, kommt es ein bisschen auf den Durchmesser der Röhrchen an, wie sie geschaffen sind, ob sie irgendwie vorne splittrig sind und ob die sich dann stoßen, wenn die daran fliegen. Da gibt es halt so, aber genau, solche Sachen bekommt man dann da mit. Dann haben wir natürlich unser Herzensprojekt im sozialen Bereich, ist unsere Schulprojekte, also die Schulbienen, die Kita-Bienen, also wo wir wirklich in Schulen gehen mit einem speziellen Konzept quasi, wo wir auch einen Bienenstock an der Schule ansiedeln. Und quasi dann über ein bestimmtes Konzept die Kinder dann an die Bienen ranführen, ne? Und dann da regelmäßig AGs machen mit den Kindern. Also das ist wirklich einfach eine tolle Sache, weil wir einfach da merken, okay, wir kommen einfach an einem sehr frühen Zeitpunkt mit unserem Anspruch der Sensibilisierung, können wir quasi da schon eingreifen. Und da entstehen natürlich tolle Fragen, es entstehen tolle Gespräche, es entsteht einfach, das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Genau, und dann haben wir quasi das ganze Bereich mit B2B, wie wir ihn nennen, wo wir dann Bienen an Unternehmensstandorten betreuen und quasi das natürlich immer nutzen, um an diesem Bienenstock innerhalb des Unternehmens dann die Menschen zusammenkommen zu lassen und denen dann dort vor Ort was zu zeigen. Hey, was passiert hier mit den Bienen? Was brauchen die hier vor Ort? Was macht ihr hier? Was könnt ihr machen auch für die Bienen? Und das ist natürlich für uns halt die große Möglichkeit, über diesen Kanal Unternehmen an wiederum die Menschen vor Ort ranzukommen, die dafür zu sensibilisieren, zu sehen, okay, hey, wow, super, ne? Wir haben hier schon mal Bienen irgendwie. Na, das ist ja immer eine Faszination. Weil sobald das Ding aufgemacht wird und sobald man die Bienen sieht, die Leute sind gefesselt, die sind dabei, die hören zu, die haben Lust. Das ist immer, finde ich, ein total toller Moment, weil man auch wirklich merkt, okay, man kriegt Zugang zu den Menschen. Und dann ist natürlich so ein bisschen, das ist halt jetzt auch so ein bisschen das Herzensprojekt perspektivisch, dass wir halt auch dann die Leute immer mehr dazu bringen möchten, zu überlegen, okay, wie sieht denn meine Umgebung hier aus? Was haben denn die Bienen hier? Was finden sie hier? Ja, wo sind wir denn jetzt gerade? Und einfach mal sich umzudrehen und zu sehen, okay, da hinten ist jetzt irgendwie, da sehe ich so ein paar, ja. Und also weißt du, so, und dann fangen die an, dann müsste man vielleicht da doch ein bisschen mehr anbieten hier. Ja? Wie kriegen wir das denn hin? Dann könnte man hier und da, und dann kommt man in diese Flächendiskussion. Und da wollen wir eigentlich hin. Das ist eigentlich am Ende, diese ganze Linie ändert so ein bisschen in, okay, da steckt wirklich extrem viel Wirkung und extrem viel Potenzial für uns. Das ist ein hartes Brett, was wir gerade bohren, aber das ist, sage ich mal, unsere Perspektive.
Sehr cool, sehr cool. Also ich liebe diese sozusagen, also ich kann mir diese Begeisterung vorstellen, weil ich habe irgendwann auch mal so einen Bienenstock reinsehen dürfen und dachte, wow, was da für eine Action ist. Also man hat so das Gefühl, kommt in eine Welt, die einem vorher verschlossen war, weil es der Bienenstock verschlossen war, sondern man kommt in eine eigene Welt. Und ich glaube, der Ansatz, den hatte ich jetzt schon öfter in meinem Podcast, auf Kinder frühzeitig zuzugehen und eine gewisse Selbstverständlichkeit mit Themen reinzukriegen, die für uns oft fremd waren oder die sich in der Menschheit irgendwie anders entwickelt haben, finde ich ein cooles Konzept, sollte man erwähnen. Habt ihr auch eine Auszeichnung für KOM, ne? Für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. Genau. 22 ist auch noch gar nicht so lange her. Und mit Kindern zu arbeiten macht sowieso Spaß. Gibt es das deutschlandweit? Kann man, wenn eine Schule das nutzen will, seid ihr deutschlandweit unterwegs?
Ja, also wir sind deutschlandweit unterwegs. Wir haben angefangen in Berlin quasi. Berlin ist halt, sage ich mal, auch so ein bisschen unsere Petrischale. Da haben wir vor 4 Jahren angefangen mit Schulbienen und inzwischen weiten wir das Programm deutschlandweit aus.
Gut.
Ja, also bitte. Schulen, die Interesse haben, können sich auf jeden Fall definitiv gerne melden und vor allem natürlich können sich auch sehr gerne natürlich vor allem Stiftungen melden, die wiederum natürlich es ermöglichen, dass dann an die Schulen diese Projekte durchgeführt werden, weil selber von den Schulen jetzt ist natürlich immer die Finanzierung nicht so einfach und von dem her müssen wir dann auch immer so einen gewissen Blumenstrauß an Finanzierung anwenden, der dann aus unterschiedlichen Töpfen sich speist, worunter sich natürlich vor allem Stiftungen sehr anbieten.
Ja. Aber das ist hier in dem Podcast völlig in Ordnung, sozusagen dieser Werbeblock und Wink mit dem Zaunsfall, hätte ich was gesagt. Sozusagen. Und ganz ehrlich, wie viele Schüler hat so eine Klasse? Es sind ja schnell über 20. Dann kommen ja eine Menge Wissende zusammen, wo vielleicht dann auch schon Kooperationspartner allein aus einer Klasse entstehen kann. Jetzt denken wir mal an die ganze Schule. Ja, also lohnt sich auf alle Fälle und ich glaube, eure Begeisterung, und die kommt ja im ganzen Team, nimmt bestimmt alle mit zu dem Thema, und die Wichtigkeit haben wir vorneweg rausgestellt. Die Zeit rennt und rennt, aber ein Thema muss ich definitiv ansprechen. Ihr habt einen Wirkungsbericht, weil du hast gerade schon über Wirkung gesprochen, da sieht man den Impact. Willst du da noch mal ein paar Sätze mehr dazu sagen? Ich glaube, du hast das gerade ganz gut schon in der vorgehenden Frage entwickelt, wo ihr eigentlich hin wollt und wo der Impact ist.
Also das ist genau, also für uns ist natürlich, also klar, Bildung ist halt für uns natürlich, darauf konzentrieren wir uns, weil wir da halt nun mal sehr viel Wirkungspotenzial sehen, um langfristige Veränderungen. Wie kann ich langfristige Veränderungen herbeiführen? Die ist halt auf der einen Seite, funktioniert die für uns sehr gut mit Bildung, zumal wir halt auch darin sehr kompetent sind. Und quasi jetzt, das wäre jetzt der zweite Block, ist halt Wirkung im Sinne von flächenverändernden Maßnahmen. Und da sehen wir halt einfach, wir haben inzwischen 200 Standorte, die wir quasi betreuen, arbeiten mit über 60 Unternehmen zusammen, die mit uns Projekte haben. Und also wir haben auf jeden Fall schon eine gewisse Level erreicht, wo wir Kontakte pflegen, wo wir im Austausch stehen und wo wir quasi die Themen Biodiversität ansprechen.
Ja.
Und für uns ist eigentlich das ganz große Ziel, diese Kontakte so quasi zu bedienen und mit denen so im Gespräch zu bleiben, dass wir die Perspektive dazu bringen, mehr quasi in ihre Flächen oder mehr in die biodiverse Aufwertung ihrer Flächen zu investieren. Das ist, sage ich mal, so ein ganz großes Kernthema, was mich extrem antreibt, weil ich da halt nun mal genau, und das meinte ich auch schon zu Anfangs, mit der Qualität der Flächen, die wir noch quasi als Außenflächen zur Verfügung haben und vor allem für die Lebensqualität in der Stadt und jetzt keiner, sei es mal Insekten auch jetzt mal dahingestellt, auch quasi im Sinne von klimaresilienten Maßnahmen, Regenwasser etc. Also da kommt ja ganz viel zusammen. was am Ende nicht, also was am Ende auch direkt unsere Lebensqualität in der Stadt beeinflusst. Und da die Unternehmen immer mehr davon zu überzeugen, vor allem im Immobilienbereich, weil wir da halt natürlich auch sehen, der Immobiliensektor, der hat die Fläche in der Wertschöpfung und der hat auch Zugang zu sehr großen, vielen Flächen. Und da sehen wir halt einen Riesenhebel. Und da wollen wir eigentlich ran und da wollen wir mit den Leuten im Gespräch bleiben, weil wir, wenn wir es schaffen, diese Flächen aufzuwerten und dann zusätzlich noch die Menschen auf die Flächen zu bringen, also heißt es, sei es die MieterInnen, sei es die selber dann vom Unternehmen, die Angestellte etc., wenn wir die Menschen noch auf diese Flächen dann bringen, die wir aufgewertet haben und sie für, dafür zu sensibilisieren, was da auf dieser Fläche passiert quasi und dass das Sinn macht, dass wir am Ende, und jetzt sind wir bei dieser langfristigen Veränderung, am Ende muss quasi, müssen wir, wir brauchen eine andere Kultur, wir brauchen einen anderen Blick. Wir müssen irgendwann verstehen, quasi, dass wenn wir an einer Fläche vorbeilaufen und die ist 2 Millimeter Sportrasen irgendwie, dass wir sagen, hätte man jetzt auch ein bisschen besser machen können hier. Ja, und wenn wir an Flächen vorbeilaufen, wo wir Totholz sehen und Wildpflanzen und Stauden, hey, super gemacht. Die haben es verstanden. Die haben es verstanden. So, und wenn wir da sind und wenn das quasi größtenteils der Menschen im Kopf haben und das verstehen und das auch als schön empfinden, weil ich glaube, das ist halt das Wichtige, ne? Die Menschen reagieren nach ihrer Ästhetik und wenn die das, und die Ästhetik ist nun mal auch ein Teil davon, wie wir sie ihnen auch beibringen, was wir zeigen, was wir aufzeigen und warum wir auch Gründe quasi darlegen können, warum das eine schöne Ästhetik ist und warum, wie funktioniert Mode? Ja, also, und es muss quasi, und wir wollen es schaffen, dass es quasi, ja, dass es quasi Mode wird, eine biodivers, qualitativ hochwertige Fläche zu haben.
Also Johannes, ich wollte ja eigentlich diese Frage stellen, aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Und ich glaube, die Emotionen und die Power und die Energie und die Zielrichtung ist rübergekommen. Ich glaube, auch die Idee. Und diejenigen, die gemeint haben, Bienen ist ein langweiliges Thema und es ist ein kleines Thema und hier geht es noch ein bisschen um Honig, wird, glaube ich, jetzt spätestens gemerkt haben, es geht um viel, viel, viel mehr. Und ich kann es bestätigen, ich war auch so ein Typus kleiner Wembley-Rasen, ne, so, weil wir müssen ja Fußball spielen auf dem Rasen. Das ist aber auch schön irgendwie, aber so im Nachhinein war es ziemlich langweilig. Sozusagen, wir haben jetzt Blühwiese, ich habe auch eine Weile zum Umdenken gebraucht und ich kann sagen, also Ästhetik ist viel schöner. Also wenn das blüht und wieder neu blüht und so im Laufe der Monate sich verändert, wird das viel spannender. Ja? Also immer dieses gleiche Grüne. Ne? Also es gibt natürlich auch ein Stück Grün, wo man noch kicken kann. Ist
ja bei mir auch so, klar. Aber, also ich habe auch meinen Bereich, wo ich sitze und dann gibt es halt, aber genau.
Ja. Ja. Aber gute Geschichte sozusagen und ich glaube auf allen Ebenen zu sensibilisieren und ihr habt ja schon eine Wirkung. Ich glaube, das ist gut rübergekommen. Aber das Netzwerk ist noch nicht am Ende. Diejenigen, die mitmachen und die anderen wieder mobilisieren, also die Bubble kann ruhig noch weitergehen. So, und wir hoffen, dass der heutige Podcast mit 5 nach 12 vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dass es neue Nachfragen gibt. Dementsprechend sind wir jetzt leider schon am Ende des Interviews, aber mal gucken, also so wie ihr hier sozusagen auch zu Recht Auszeichnungen nehmt und bekommt, werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Mal gucken, was der nächste Schritt war, was ihr noch an Entwicklung habt, was dazugekommen ist an Angeboten. Wir sind bei den 5x5, lieber Johannes. Dementsprechend an dich die 5 letzten Punkte für die heutige Folge. Ich, Johannes Weber, stehe für
Biodiversität.
Das war, glaube ich, die kürzeste
Antwort. Als Mission.
Auch das ist noch die kürzeste Antwort, die wir bisher. Sehr gut.
Aber die sind so ein bisschen so gestellt. Also bam, bam,
ja, okay, ja, das war auch so die Idee. Das war auch so. Okay. Alles völlig entspannt. Keine Entschuldigung. Also wir lassen das völlig offen. Das musste ich jetzt nur sagen. Nachhaltigkeit heißt für mich
Verantwortung für die Natur übernehmen.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
Insektenvernichtungsmittel in meinem Garten einsetzen.
Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Die hatten wir am Anfang, aber dann war es quasi, da war noch nicht Aufnahme, wie ich meine eigenen Bienen habe.
Ja, dann mach's transparent, ich kenne die Antwort.
Gern. Genau, also ich habe natürlich auch meine eigenen Bienen und habe meine eigene Fläche. Ich lebe inzwischen in Brandenburg und habe da ein kleines Büro und da stehen quasi auch wie früher schon, als ich noch in Berlin gelebt habe, wo meine Bienen am Balkon waren, die ich durchs Fenster von meinem Schreibtisch aus beobachten konnte, ist das jetzt auch immer noch so, dass ich durchs Fenster quasi meine Bienenvölker sehe und da dann gerne jetzt einfach auch zwischendrin mal immer wieder rüberschaue und gucke, wie es denen geht, beziehungsweise jetzt inzwischen natürlich auch mit meinen Kindern da reinschaue.
Sehr cool. Sehr sympathisches Gespräch, lieber Johannes. Ich habe eine Menge dazugelernt. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer auch an der Stelle. Ihr habt gesehen, wir Menschen, ja, wir sind Teil des Problems, ein großer Teil des Problems, um nicht zu sagen das Hauptproblem, aber wir können auch die Lösung sein. Die Stadtbienen und Johannes Weber und sein Team sind ein sehr gutes Beispiel, dass man großen Impact leisten kann und wir alle mitwirken können. Also lasst euch anstecken, geht bei den Stadtbienen auf die Internetseite, lasst euch informiert euch oder folgt dem Podcast. Es kommen noch mehr Anregungen, bin ich mir ziemlich sicher. Die nächsten Gäste haben wir schon eingeladen. In dem Sinne, bleibt neugierig. Ich freue mich auf die nächste Folge 5 nach 12.